Brennende Seelen, Roman um St. Ursula von Günter Krieger, erschienen im Rhein-Mosel-Verlag im Jahr 2005. Im 5. Jahrhundert. Das römische Imperium zerbricht an allen Fronten. Es ist eine Epoche der Unruhen und des Krieges. Ein dunkles Zeitalter ist angebrochen. Längst haben die Legionen der Cäsaren die britannische Insel verlassen. Zurück bleibt ein Land ohne König, in dem zerstrittene Stämme einander bekämpfen. Obendrein bedroht von Angeln und Sachsen. Friede ist ein mythischer Begriff. Und nur noch die Alten haben ihn jemals erfahren. Prolog. Colonia Claudia Ara Agrippinensium, Köln. Mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit näherte sich die Staubwolke dem Nordtor. Ein Reiter, raunte einer der beiden Wachhabenden seinem Kameraden zu und blinzelte in die Ferne. Das ist Publius, nickte der andere. Hat es offenbar besonders eilig. Und er ist alleine. Das bedeutet nichts Gutes. Sie stiegen die Stufen des Wehrganges hinab und postierten sich vor dem Tor, um den Reiter dort zu empfangen. »He, Publius, du reitest, als wären 1000 Hunnen hinter dir her. Bringst du schlechte Neuigkeiten?« Publius war ein etwa 35-jähriger, dunkelbärtiger Mann. Er sprang aus dem Sattel und warf dem neugierigen Frager die Zügel in die Hände. »Schlechte Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen«, keuchte er. Erst jetzt sahen die Wächter die klaffende Wunde über seinem rechten Auge. Seine Tunika war von oben bis unten mit Blut bespritzt. »Um Himmels Willen, was ist geschehen?« »Dieser räudige Hund von einem Franken«, erwiderte Publius nur. »Wo sind Festus und Manilus?« »Im Lager der Franken. Nur mir gelang die Flucht.« »Wird es Krieg geben?« »Ja, wenn kein Wunder geschieht. Der Rat muss sofort zusammenkommen.« Mit hastigen Schritten verschwand Publius in die Stadt. Übles ahnend sahen die Wächter ihm hinterher. »Publius ist ein Hitzkopf«, meinte der eine düster. »Ich hielt es von Anfang an für keine gute Idee, gerade ihn als Unterhändler in das Lager der Franken zu schicken.« Im Prätorium hatten sich etwa 2 Dutzend Männer versammelt, die mit wachsendem Unbehagen dem Bericht des Publius lauschten. Ihr Schweigen wurde zu einem entsetzten Raunen, als ich ihnen offenbarte, was den Abgesandten zur Flucht aus dem Frankenlager veranlasst hatte. »Du hast den Sohn des Heerführers erdolcht?« bebte da die Stimme eines Greises durch den Saal. Alle sahen ihn erwartungsvoll an. Kein Zweifel bestand daran, dass der Greis, der eine weiße römische Toga trug, das Haupt dieser Versammlung war. Anklagend richtete er einen knochigen Finger auf Publius. »Habe ich dir nicht befohlen, um jeden Preis beherrscht zu bleiben? Sind wir nicht auf das Wohlwollen der Franken angewiesen?« Publius schwieg einen Augenblick lang beschämt, warf dann trotzig den Kopf in den Nacken und zwang sich, dem durchdringenden Blick des Alten standzuhalten. »Er hat mich bedroht, Präfekt«, rechtfertigte er sich. »Er war ein hochmütiger Kerl, der mir während der Verhandlungen plötzlich ein Messer an den Hals hielt. Musstest du deshalb gleich den Dolch ziehen und ihn umbringen?« »Ich bangte um mein Leben.« »Unsinn! Auch die Franken töten keine Gesandten«, widersprach der Alte energisch. Immer wieder schüttelte er den Kopf. »Ausgerechnet Clodovalds Sohn«, sagte er. »Wusstest du eigentlich, Publius, dass Clodovald ein Vetter des Frankenkönigs ist? Es wird uns teuer zu stehen kommen, dass du ein Mitglied der königlichen Familie getötet hast.« Publius starrte zu Boden. Spätestens jetzt war ihm vollends klar geworden, welches Unheil seine blindwütige Tat über die Stadt bringen konnte. »Was ist mit Festus und Manilus?«, wollte ein junger Mann namens Julianus wissen. »Nur ich konnte fliehen«, erklärte Publius. Es klang wie eine Entschuldigung. Er deutete auf die Wunde über seinem Auge. »Nur knapp entging ich einigen wütenden Schwerthieben, doch es gelang ihnen nicht, mich aufzuhalten. Vor dem Zelt stand ein gesatteltes Pferd. Sie werden Festus und Manilus langsam zu Tode foltern, und sie werden die Stadt belagern«, riefen aufgebrachte Stimmen. Silvanus, der Alte, brachte sie mit einer heftigen Geste zum Schweigen und trat vor den Unglückseligen. »Ich hätte wissen müssen, dass du für diese Aufgabe nicht geeignet bist, Publius. Dein Eifer ist groß, doch dein Verstand von falschem Stolz durchdrungen. Ja, ich hätte es wissen müssen, aber nun ist es geschehen und lässt sich um nichts in der Welt mehr rückgängig machen. Wir wollen abwarten, was nun geschehen wird. Und wir sollten beten, dass die Franken Gnade für Recht ergehen lassen.« Am nächsten Morgen erschien ein Botenreiter der Franken vor den Mauern der Stadt. Angespannt lauschten die Männer auf den Wehrgängen seiner Botschaft und widerstanden der Versuchung, den Feind durch einen gezielten Bogenschuss um sein Leben zu bringen. Als der Reiter schließlich sein Pferd wendete und wieder verschwand, benachrichtigte man unverzüglich Silvanus. Kaum eine Stunde später traf der Rat erneut im Prätorium zusammen. Silvanus ging vor den Versammelten auf und ab, schaute jedem ins Gesicht. Endlich verkündete er: Sie wollen die Stadt und ihre Bewohner verschonen, sofern wir ihnen freiwillig die Tore öffnen. Wenn wir uns ihrer Herrschaft unterwerfen, soll niemandem ein Haar gekrümmt oder auch nur ein einziges Huhn geraubt werden. Wir werden leben dürfen, wie wir es schon unter der Herrschaft Roms getan haben, unter eigener Verwaltung. Außerdem unterstehen wir dem Schutz des Frankenkönigs. Er ließ die Worte eine Weile lang auf die argwöhnisch dreinschauenden Hörer wirken. Weder Häuser noch Kirchen werden sie niederbrennen. Sie werden uns nicht zwingen, ihre Götter zu verehren. Nicht mehr als 100 Männer werden sie fordern, wenn sie unsere Waffenhilfe benötigen. Das hört sich nach einer Falle an, sprach schließlich Julianus aus, was jedem durch den Kopf ging. Andere stimmten ihm zu. Auf diese Weise werden sie die Stadt einnehmen, ohne selbst Leute zu verlieren. Und am Ende werden sie doch morden, rauben und alles niederbrennen. Silvanus schüttelte den Kopf. Sie werden Wort halten. Auch Tolbiacum haben sie verschont. Du bist ein weiser Mann, Präfekt, sagte Julianus. Wir alle ehren und schätzen dich. Doch was macht dich so sicher, dass sie sich an ihr Wort halten werden? Haben wir eine Wahl? Gab ein anderer zu bedenken. Unsere Mauern sind nicht mehr stark genug, um einer längeren Belagerung standzuhalten. Noch lange, bevor unsere Nahrungsmittel zu Ende gehen, werden die Franken in unsere Stadt einfallen, so oder so. Und aus Ravenna können wir schon lange keine Hilfe mehr erwarten. Barbarische Söldnerführer haben dort das Sagen. Der Kaiser ist nur eine Marionette in deren Händen. Julianus breitete die Arme aus. Das mag sein, aber glaubst du nicht, dass die Versprechen der Franken zu schön klingen, um wahr zu sein? Es macht mich misstrauisch, dass sie keinerlei Forderungen an uns stellen. Du irrst, Julianus. Alle Blicke richteten